Hast oder nicht? Ne? Ich habe etwas Einblick in die Dinge des Ostens und bin erschrocken. Ich darf nur ein Stichwort nennen. Wenn die gläubigen Gemeinden im Osten von uns im Westen als Untergrundkirche bezeichnet werden, dann hat die Regierung im Osten das Recht von Gott, jede Bewegung unter dem Grund, die gegen die Regierung alles anwendet, ja, mit Schwert anzutreten. Ja, das ist keine Milchspeise, liebe Geschwister. Heute hochaktuell, ganz praktisch für jeden Einzelnen von uns. Hier das ganze Asien, seht einmal. Ne? Das ist schon die Frage. Ne? Afrika ist weg. Der Westen, Osten. So. Genau hier. Ne? Da ist Finnland, ne? Wo die Russen mal versuchten, da im Norden Finnland militärisch zu besetzen. Und das ist ihnen nicht gelungen. Kam die russische Dampfwalze da nicht nach Westen hin. Nur, dass sich die Finnen dann einigermaßen angepasst haben. Lassen wir das. Jetzt kommt das Nächste. Die große Weltkarte, die wir schon einmal gesehen haben. Und da sehen wir jetzt die Mitte noch einmal etwas näher an. Auch diese Mitte geografisch prophetisches, geistliches Modell für das, was jetzt am Ende gleichzeitig global, universal geschieht. Wir schlagen Daniel 8 auf und greifen einige wichtige Verse heraus. Daniel 8. Dreimal lesen wir in den ersten Versen: Da erschien mir, Daniel, ein Gesicht. Und ich sah im Gesicht. Und es geschah, als ich sah, da war ich in der Burg Susan, welche in der Landschaft Elam ist, leicht nördlich von Euphrat und Tigris, in der Nähe vom Persischen Meer, Busen, im Golf. War ich in der Burg Susan, in der Landschaft Elam. Und ich sah es zum dritten Mal im Gesicht. Und ich war am Flusse Ulai. Der fließt bei der Burg Susan und bei der Stadt Susan vorbei. Und der Ulai fließt auch parallel mit Euphrat und Tigris. Wir wissen ja, nehmen wir mal an, Persischer Golf, Euphrat und Tigris. Und dann ist der Ulai nur etwas nördlicher, ein kleiner Fluss. Deutet aber wieder genau die Richtung an, die wir auf der letzten Karte gesehen haben, trennt Asien von Europa, wie es heute ist geografisch, der Ulai. Und auch die beiden Flüsse Euphrat und Tigris. Können wir verlängern auf dem Globus, da staunen wir, ihr spricht ja von Oder-Neiße-Linie, nicht? Ja, genau das, genau das. Dreimal Gesicht, warum das betont? Weil wir in diesem achten Kapitel in den Versen 17 bis 19 dreimal die Zeitspanne bezeugt bekommen, während welcher dieses Gesicht erst seine Vollerfüllung erlebt. Nämlich Vers 17. Mitte. Gabriel spricht zu Daniel. Merke auf, Menschensohn, denn das Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Ah. Ist die schon längst vorbei, die Zeit des Endes? Nein, die hat begonnen zu laufen, seitdem es den Staat Israel gibt. Also was wir in Daniel 8 lesen, läuft wann? Voll prophetisch. Zur Zeit des Endes. Das Gesicht geht auf die Zeit des Endes erstens. Vers 19. Und er sprach, siehe, ich will dir kundtun, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird. Aha, wieder zur Zeit des Endes. Denn es geht auf die bestimmte, festgesetzte Zeit des Endes. Aha. Drei Zeugen in Bezug auf die Frage, die schon die Propheten bewegte, auf welche oder welcherlei Zeit geht das Gesicht, das Gott den Propheten übergeben hat. Drei Antworten. Ist die letzte Zeit des Zornes schon vorbei? Nein, die steht vor der Tür. Also was wir in Daniel 8 finden, vorher und nachher, geht, obwohl, kommt das, was Sie schon gehört haben, das, was in den Tagen Alexanders des Großen geschah, dass er als Ziegenbock von Westen das Doppelreich mit des Witters mit zwei Hörnern, Persern und Medern, in wenigen Jahren militärisch überrannte, das wird hier vorerst beschrieben. Aber das ganze Geschehen ist nur eine göttliche Bühnenvordarstellung von dem, was am Ende der Tage global und universal gleichzeitig und rasch geschehen wird, als Vollerfüllung. Das war eine, nicht nur eine Modellvorführung einer Familiengeschichte von Jakob und Josef und Benjamin oder Sarah und Hagar und so weiter, sondern eine Bühnenvorführung von gewaltigen, militärischen, weltreichsumfassenden Kriegs- und politischen Geschichten. Nun, so hören wir einiges, was da schriftlich vorliegt. Vers 3. Siehe, ein Witter stand vor dem Flusse, Ulai. Aha. Vor ist das im Hebräischen das gleiche Wort wie östlich, vorn. Aha. Also wo steht der Witter mit zwei Hörnern? Im Osten von Ulai. Jetzt, deshalb haben wir die kleinen Karten vorhin gezeigt, bitte. Genau die Richtung, die heute weltgeschichtlich, politisch Westen und Osten trennt. Genau die Linie. Da steht der Witter. Stand vor dem Flusse, östlich davon, und hatte zwei Hörner, nämlich die Meder und Perser. Ich darf gleich sagen, der Witter sind nicht Meder und Perser. Nur die Hörner sind die Meder und Perser. Der Witter ist der Engelfürst von Medien und Persien. Das ist der Witter. Und der bedient sich irdischer militärischer Stoßkräfte. Das sind die beiden Hörner. Und der Ziegenbock von Westen ist nicht, war nicht Alexander der Große, sondern der Engelfürst von Griechenland. Das war der Witter. Und der hatte nur ein Horn auf der Erde, Alexander der Große. Und wer überwältigte militärisch den anderen? Ja, der Engelfürst von Griechenland hat den vom Osten schon erledigt mit seinen beiden Hörnern. Wir lesen genau. Und siehe, ein Witter stand vor dem Flusse, der hatte zwei Hörner. Und die zwei Hörner waren hoch. Und das eine war höher als das andere. Und das Höhere stieg zuletzt empor. Ich sah den Witter nach Westen, nach Norden und nach Süden stoßen. Ja. Ich habe gerade darauf hingewiesen, die Russen, wir Schweizer haben das genau als kleiner Staat beachtet, die haben nach Norden gestoßen, Finnland, bis fast an die Polarzone. Wollten sie von Osten her dann Finnland militärisch überrennen und dass sie das im Winter, ja, dem starken, schweren Winter, vollzogen oder vollziehen wollten, ist es ihnen nicht gelungen. Aber er stieß nach Norden, nach Westen Russland, nach Süden. Einzig fehlt welche Richtung? Osten, weil er selber im Osten stationiert ist. Was geschieht weiter? Und kein Tier konnte vor ihm bestehen. Denn der Witter mit seinen beiden Hörnern ein Tier ist, die beiden Hörner, dann sind die anderen auch Völker. Stimmt das bis heute? Kein Tier konnte vor ihm bestehen bis jetzt? So wie es gestimmt hat mit den Medern und Persern, bis der Ziegenbock von Westen kam. So heute Russland, China. Und niemand rettete aus seiner Hand. Was ist denn mit den Satellitenstaaten? Haben die Russen einen nach dem anderen einfach militärisch besetzt? Wer rettete die Satellitenstaaten bis jetzt aus dieser Hand? Niemand. Stimmt das? Alles, Wort für Wort. Und niemand rettete aus seiner Hand. Und er handelte nach seinem Gutdünken. Stimmt's? Was ihm recht erscheint, wird gemacht. Und wurde groß. Stimmt schrecklich. Jetzt. Und während ich achtet, jetzt ist die Größe da. Siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her, ist Achtung, erstens über die ganze Erde. Kam Alexander der Große über die ganze Erde? Nein, ein schönes Stück. Ja. Nicht mal über die ganze damalige bekannte Erde. Ohne die Erde zu berühren. Oh, da übertreibt aber die Bibel wieder. Alexander der Große und seine Heere, die haben ständig die Erde berührt, es sei denn, wenn sie zu Pferd kamen. Aber so ist die Schrift nicht zu verstehen. Ist es heute möglich, dass eine Weltmacht im Westen heute über die ganze Erde militärisch kommen kann, ohne die Erde zu berühren? Ist wäre das heute möglich? Also stimmt es, das Gesicht geht in der Vollerfüllung auf wann? Ans Ende der Tage, in denen wir leben. Was geschieht weiter? Und berührte die Erde nicht. Und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen den beiden Augen. Ihr kennt ja Witterhörner, so, die können sogar mal gegeneinander wachsen. So. Aber ein Horn zwischen den Augen, was heißt das? Ja, wenn ein Witter, ja, eigenartig. Wie hieß der russische Außenminister vor so und so vielen Jahren? Der hat mal in seiner Heimatgemeinde eine Rede gehalten, ich habe schriftlich, von der Weltpresse, ungefähr so. Wir haben eines im Auge zu behalten, dass der Ziegenbock im Westen nicht in unseren Garten kommt.
War Khrushchev.
Ah, Khrushchev, gut. Khrushchev. Dass der Ziegenbock im Westen nicht in unseren Garten kommt. Die erste Arosa-Konferenz hier vor 28 Jahren, es ist jetzt die 29. Letzte Versammlung wie heute, bat ich die Geschwister, Tonbänder abzustellen, weil ich da schon eine Ahnung hatte. Natürlich wurde ich dann gefragt, ja, wann könntest du dir das denken, bald oder später? Dann habe ich damals schon gesagt, ja, wann könnte das global als dritter Weltkrieg passieren? Habe ich dort schon gesagt, also frühestens in den Jahren, in den 80er Jahren. Und warum ich das schon dort sagen konnte, sage ich jetzt nicht. Nur, hier weiter. Er hatte ein ansehnliches Horn zwischen den Augen, bitte.
Darf ich kurz ergänzen? Dort hat er geografisch abgebildet, man müsste sich mal die Karte anschauen. Da sieht man den Ziegenbock in Amerika, wo sich die Karte richtig hinhalten.
Ach so. Auch noch. Also das habe ich nicht entdeckt bis jetzt. Dankeschön, das zeigst du mir nachher noch genau. Ja. Gut. Also, was heißt das? Ein Witter? Ja, ja. Vorerst stellen wir uns vor, auf einem Bauernhof merken wir, da ist ein Ziegenbock und da ist ein Witter und die sind bereit, aufeinander loszustürmen. Ne? Was macht der Witter? Der visiert den Gegner an und um zu stoßen muss er Kopf senken und fast blindlings stoßen. Währenddem der Ziegenbock, Horn zwischen den Augen, der visiert den Gegner auch an, ne? Und hat ständig das anvisierte Ziel ständig im Auge. Ne? Nicht nur das, sondern da heißt es im Hebräischen, wo wir lesen, ein ansehnliches Horn. Also ein kräftiger Großer, nein. Da heißt es, er hatte ein Horn des Gesichtes zwischen den Augen. Also das Horn würde mir schon genügen, ohne noch Gesicht im Horn drin. Ne? Was heißt das? Gibt es heute Raketensysteme und Weltraumsysteme, die selber in sich selber das Ziel anvisieren drin? Die sehen das Ziel besser als die Menschen. So, da hat er ein Horn des Gesichtes, zwischen den Augen noch. Trifft also das anvisierte Ziel unweigerlich. Was geschieht weiter? Und er kam bis zu dem Widder mit den zwei Hörnern heran. So, das ist noch nicht Krieg. Ich frage mich immer wieder, wenn ich durch die deutschen Gaue fahre, wenn da amerikanische Panzerwagen auf den Autobahnen und so weiter fahren, was haben die Amerikaner denn hier zu suchen? Noch. Nebenbei sind wir ja froh, dass es so ist, nicht? Es ist ja schon so weit, wie wir jetzt lesen, der Ziegenbock von Westen, endzeitlich ist das USA und die zwei Hörner im Osten sind Russland und China. An den Widder heran, welchen ich östlich vom Fluss gesehen hatte, stehen sah. Und jetzt kommt's. Und er rannte ihn an, der Ziegenbock, den Widder, im Grimme seiner Kraft. Und ich sah ihn bei ihm anlangen und er erbitterte sich gegen ihn. Also wenn der Schweizer sagt, jetzt ist das Tier verrückt geworden, nicht? Warum? Weil es maximal gereizt worden ist. Wann ist ein Tier grimmig und im Widder? Rannt ihn an im Grimme seiner Kraft und erbitterte sich gegen ihn. Und er stieß den Widder und zerbrach seine beiden Hörner und in dem Widder war keine Kraft. Wie lange geht ein dritter Weltkrieg? Ja. Nur um freie Bahn zu schaffen, dass der Staat Israel, der heute am Boden liegt, alle wunderbarsten Verheißungen noch erleben kann, die Gott ihm verheißen hat, vor der großen Drangsal, vor den letzten 7 Jahren und während den ersten 3,5 Jahren. Anders als militärisch geht das nicht, liebe Geschwister. Was lesen wir denn in Daniel 9? Schlagen wir das schnell auf. Daniel 9, da ist bereits die Zerstörung Jerusalems unter Titus, dem römischen General. Und das Volk des kommenden Fürsten, die Römer, wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende davon, von dieser Zeitperiode, wird durch die überströmende Flut sein, es darf da nicht stillstehen, und bis ans Ende, Doppelpunkt, Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. Und dann wird er mit den vielen, nicht nur mit Israel, den vielen Nationen einen Bund schließen für 7 Jahre. Wo sind wir jetzt? Den letzten 7 Jahren der 70. Jahrwoche. Und bis dahin, das ist erst die festgesetzte bestimmte Zeit des Endes. Was sagt die Schrift hier? Krieg bis ans Ende und Festbeschlossenes von Verwüstungen. Also liebe Geschwister, machen wir uns doch nichts vor. Sondern seien wir auf wie viel gefasst? Dass alles, wie Jesus sagt, das sind Tage der Rache, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. So steht geschrieben und so wird es geschehen. Dann ist noch die Rede vom Gräuel der Verwüstung, hier in Daniel 8. Und was sagt Jesus vom Gräuel der Verwüstung in Matthäus 24? Eben hat er den Jüngern gesagt, und dann ist das Ende dieses Zeitalters gekommen, nachdem ihr mich gefragt habt. Wie fährt er weiter? Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem Daniel der Prophet geredet hat, stehen seht an heiligem Orte, wo er nicht stehen sollte, wohin verlegt also Jesus die Vollerfüllung der Prophezeiung vom Gräuel der Verwüstung? Zeitlich wohin? Ans Ende dieses Zeitalters, bitte. Ist also Jesus einverstanden, dass diese Dinge in Daniel 8 wann sich voll erfüllen? Erst am Ende dieses Zeitalters.
Darf ich ein Stichwort sagen?
Bitte?
Josef Weizenbaum.
Ah, danke, ja.
Der hat bereits uns mitgeteilt, dass der Gräuel der Verwüstung heute schon technologisch möglich ist.
Ja.
Mhm. Der Hauch bekommt er dann vom Satan im Antichristen.
Ja. Es ist soweit, liebe Geschwister. Es wäre schade, wenn wir noch, hätte ich beinahe gesagt, noch ein paar fromme Worte gemacht hätten heute, nicht? Und wir kommen nach Hause, ja, da hat Bruder Muhl so Andeutungen gemacht. Schade, dass er nicht mehr gesagt hat, nicht? Also, Modell hier, und jetzt kommt das Gewaltige. Über Israel der Engelfürst Michael. Über Medien Persien damals der Engelfürst von Medien Persien. Über Griechenland der Engelfürst von Griechenland. Das sind so gewaltige Götter, die beide als Gabriel dem Daniel die Botschaft, die Antwort bringen sollte auf sein Gebet, Daniel 9. Trat der Engelfürst von Medien und Persien mit seinen Heeren dem Gabriel entgegen und brachte es fertig, den 3 menschliche Wochen lang aufzuhalten. Deshalb war Daniel 3 Wochen lang krank. Der hätte die Botschaft schon gleich am Anfang empfangen sollen. Gabriel kommt endlich an und sagt, ja, ich bin jetzt erst deshalb da, weil Michael, euer Fürst, für mich gekämpft hat. Sonst wäre ich überhaupt nicht durchgekommen. Und erzählt dem Daniel weiter, und wenn ich zurückkehre, tritt mir der Engelfürst von Griechenland entgegen. Warum? Weil der Gabriel von Gott dem Höchsten Botschaften hat für den Juden Daniel. Nicht? Und das passt den Engelfürsten der Nationen nicht, weder im Osten noch im Westen. Und jetzt, liebe Geschwister, was ist heute los? Der damalige Engelfürst von Medien und Persien ist der, der in der Zwischenzeit bis heute alle Nationen des Ostens unter seine Kontrolle gebracht hat, mit der Inspiration des Kommunismus. Nur noch ein Engelfürst jetzt im Osten, mit der Inspiration des Kommunismus. Und der Engelfürst von Griechenland hat alle Westlichen schon unter seine Kontrolle gebracht. Der ist der Engelfürst des Bitte? Kapitalismus? Wie heißt das wunderbare griechische Wort?
Humanismus.
Humanismus. Stimmt's? Ja. Humanismus. Was ist das da? Die aufgehende Sonne Japan. Was ist das da? Die Flagge der USA mit 50 weißen Sternen. Wir werden noch Näheres sehen. Was ist hier? Ismael, Halbmond, stimmt's? Mohammed, aber schon der Davidstern. Gott hat Sonne, Mond und Sterne allen Nationen zugeteilt. Stimmt's schon soweit? Im Osten die aufgehende Sonne, in der Mitte Jerusalem, Mohammed, Mond, Sonne, Mond und im Westen, ja, wann gehen die Sterne auf? Wenn die Sonne untergeht. Ne? Heute handelt es sich darum, ob der Engelfürst des Ostens, Kommunist, oder der Engelfürst des Westens, Humanist, Kapitalist, zur alleinigen Weltherrschaft kommt, wer von den beiden? Liebe Geschwister, um das geht es heute. Und wir armen Menschenkinder auf der Erde werden von denen nur wie beurteilt? Als Gras und Blumen, die vom Vieh zertreten und gefressen werden. Das habe ich aber deutlich gesagt. Sagt die Schrift so? Offenbarung 6, Vers 1. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete, hörte ich eines von den vier lebendigen Wesen eine Donnerstimme sagen, komm! Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen und eine Krone wurde ihm gegeben. Und er zog aus, siegend und auf das er siegte. Erstens, weißes Pferd. Was bedeutet das? Das Pferd wird gerüstet zum Krieg. Weisheit Gottes durch Salomo. Aber all seine Entscheidung kommt von Jehova. Stimmt's? Beides. Ja. Wenn ein Pferd erscheint und noch kein Reiter drauf, dann bedeutet das Krieg durch die ganze Schrift. Die Farbe des Pferdes gibt an, in welchem Charakter, in welcher Meinung Krieg geführt wird. Der Reiter, wenn der Reiter erst genannt wird, zuerst das Pferd und dann der Reiter, dann bedeutet das Krieg. Und der Reiter spielt eine natürlich die führende Rolle dann und die Farbe des Pferdes den Charakter der Kriegführung. Die Salomo-Stelle habe ich ausgesprochen. Schlagen wir noch das Buch Hiob auf. 39. Vers 19 und folgende. Gibst du dem Rosse Stärke, bekleidest du seinen Hals mit der wallenden Mähne, machst du es aufspringen gleich der Heuschrecken, sein prächtiges Schnauben ist Schrecken. Es scharrt in der Ebene und freut sich der Kraft, zieht aus den Waffen entgegen. Es lacht der Furcht und erschrickt nicht und kehrt vor dem Schwerte nicht um. Auf ihm klirrt der Köcher und der blitzende Speer und Wurfspieß. Mit Ungestüm und Zorn schlürft es den Boden und lässt sich nicht halten, wenn die Posaune ertönt. Beim Schall der Posaune ruft es Hui und aus der Ferne wittert es die Schlacht. Den Donner ruft der Heerführer und das Feldgeschrei. Steht so etwas in der Bibel? Was heißt Pferd? Genügt es? Ich denke. Vor vielleicht 10, 15 Jahren hat der gewaltige US-Generalissimus Maxwell Taylor ein Buch geschrieben und hat schon die Möglichkeit eines dritten Weltkrieges dargestellt. Aufgrund dieses Buches hat ihn der damalige Präsident, ich glaube Kennedy, sofort zum Chef aller militärischen USA-Streitkräfte bestellt. Das Buch heißt, überschrieben, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kriege rüsten? Was ist das für ein Titel? Paulus Wort. Paulus Wort, was ich jetzt gesagt habe. Titel dieses Buches. Die Zeitung hat einen Auszug gemacht von diesem Buch und den habe ich. Ich wollte rot anstreichen, was interessant sein könnte für uns, nicht? Ich habe den Rotstift beiseite gelegt. Genügt. Schlussworte des Auszuges in der Neuen Zürcher Zeitung schreibt dieser Mann. Dadurch würde einem dritten Weltkrieg jene ethische, moralische Grundlage gegeben sein, um endlich einer geplagten Menschheit einen Weltfrieden zu sichern.
Bitte Kassette wenden.
Pax Americana. Punkt. Amerikanischer Weltfriede. Spuckt so etwas schon in der Luft herum? Nein, schon schriftlich. Ne? Jetzt also, ein Pferd, vorerst vom Reiter noch gar nicht die Rede, Krieg, Aber das Pferd ist weiß. Was bedeutet das? Da braucht Bruder Muhl gar nicht lange sich zu besinnen. Es kommt nämlich noch einmal ein weißes Pferd vor. Und dann heißt der, der darauf sitzt, der führt auch Krieg. Aber in Gerechtigkeit. Also was bedeutet weiß? Genau alles, was unsere Bibel unter weiß verstanden haben will. In diesem Buch wurde beschrieben, USA, wir sind von Gott bestimmt, die Schrecken des Kommunismus zu stoppen und wenn nötig, kriegerisch in Ordnung zu bringen. Kurz gefasst. Wir sind ein Volk von Vätern, die nach USA gekommen sind, teils als um ihres Glaubens willen Flüchtlinge oder solche, die direkt verfolgt wurden und freiwillig hierher gezogen sind, Städte gegründet haben wie Philadelphia, das heißt Bruderliebe, Corpus Christi, Leib Christi, Leib des Christus und wie die, was heißt denn Washington, Wasserbad, nicht? Und was wir wollen, können wir beliebig weiterfahren. Unsere Väter im Glauben haben sie diesen Staat gegründet. Wir werden noch einige Kleinigkeiten sehen. Ich breche hier nicht ab, sondern lese in Offenbarung 6 weiter. Was geschieht da? Weißes Pferd. Wir wissen, Kriegführung in möglichst noch christlicher, auf christlicher Grundlage, um dem bösen Erzfeind zu begegnen. Und jetzt bitte, unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut. So. Aber der Kampf Israels ist wieder Fleisch und Blut. Genauso. Heute noch. Und wer heute die Weltherrschaft bekommen hat, im äußersten Westen, der hat die Weltherrschaft bekommen, um Israels Willen. Wie alle die Weltreiche Babel, Persien, Griechenland, Rom, England, USA um Israels Willen. Ja. Präsident Reagan hat das so überaus deutlich bekannt. Wir haben das ja jetzt auf Kassetten und so weiter. Klare Situation. Weißes Pferd ist nicht der Antichrist. Nein, der würde nie. Alles antichristlich wird bezeichnet. Feuerroter Drache, blutrote Hure und wie diese Sorte bezeichnet wird. Ein rotes Pferd kommt ja nachher. Bitte. Dem auf dem weißen Pferd wird was gegeben? Ein Bogen, aber ich sage, was ist ihm der Bogen? Der hat ja keine Pfeile. Was wird ihm weitergegeben? Jetzt zieht er aus, Achtung, siegend und auf das er siegte. Das heißt für mich auf Deutsch, der hört erst auf, Krieg zu führen, wenn es niemand mehr zu besiegen gibt. Darf ich sagen, etliche von uns haben das schon gelesen oder gehört, die USA haben bedauert, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg nicht ganze Arbeit gemacht haben. Wer es verstanden hat, hat es verstanden. Sollte es zum dritten Mal nötig werden, dann machen wir ganze Arbeit. Wenn wir in der vergangenen Weltgeschichte uns umsehen, könnte je etwas geschehen sein, kriegerisch, von Westen nach Osten, wo ein Feldherr mit seinen Heeren begann zu siegen und weiterfuhr und siegte, bis nichts mehr zu besiegen gab. Dann nur wer? Alexander der Große. Das Vorbild für heute. Geschichtliches Vorbild für heute. So. Jetzt erscheint das rote Pferd. Da sind wir dann in der Mitte der Woche, der letzten. Satan im Antichristen Vollmacht bekommt. Und was lesen wir da? Dem wurde ein Schwert gegeben. Und jetzt Achtung, bitte. Um den Frieden von der Erde wegzunehmen. Also war nach der totalen Kriegführung dessen auf einem weißen Pferd, was nachher gekommen? Tatsächlich ein Weltfriede. Ein Weltfriede mit Zuständen, so zu verwechseln mit den Zuständen vom tausendjährigen Reich, um Israels Willen und auch um der Nationen Willen. sodass christliche Propheten aufstehen, jetzt ist erfüllt, was geschrieben steht. Das Ersehnte aller Nationen ist gekommen, Israel ist in Ruhe und Frieden, hat die Grenzen bis an den Euphrat und weiß was alles. Sie haben ihre Schwerter zu Pflugscharen gemacht, der erste Tagesbefehl nach dem Dritten Weltkrieg. Sämtliche Kriegsindustrie wird sofort in Friedensindustrie umgeschalten. Liebe Geschwister, was ist dann in 2, 3, 4 Jahren möglich?
Israel kehrt zurück, Tempeldienst läuft.
Bitte?
Israel kehrt zurück und der Tempeldienst läuft.
Aha.
Und so weiter.
Und so weiter. Ja. Also, Weltfriedensreich, nach dem Geschehen mit dem auf dem weißen Pferd, ist da. Rotes Pferd. Krieg bis ans Ende. Bitte. Jetzt. Symbole kommen jetzt. Wir haben schon gesehen, aufgehende Sonne, Mond, Heer der Sterne. USA. Weißes Pferd. Wie heißt das Regierungsgebäude der USA? Im griechischen Stil erbaut. Griechisch-römischen Stil. Das weiß er auch. Wie heißt, jetzt hätte ich beinahe gesagt, der Tempel der Generäle der USA? Pentagon. Pentecosta. Pentagon. Ein fünfeckiger Grundriss. Das ist griechisch. Pentagon. Alexander der Große. Alexander der Große war Werkzeug Gottes unter vielem anderen, dass die griechische Sprache Weltsprache geworden ist. Warum? Damit, wenn das Evangelium Jesu Christi verkündigt werden kann, eine Sprache da ist, die alle Wissenschaftler auf der ganzen Erde kennen. Eine Weltsprache. Wie heißt die Weltsprache heute? Englisch. Die ist nicht nur Weltsprache, sondern Luftsprache. Kann sich keiner in irgendeinem Flugzeug in die Lüfte bewegen, ohne Englisch zu können. Hat Gott auch schon dafür gesorgt, dass die Sprache der USA schon Weltsprache ist und Luftsprache ist. Er kam über die ganze Erde, ohne die Erde zu berühren. Merken wir, heute, wo es an die Verwirklichung dieser Prophezeiungen geht, da reichen die Worte der Schrift gar nicht mehr an das heran. Nicht? Er kam über die Erde, ohne die Erde zu berühren. Da denken wir, ja, noch da in unserem Luftbereich. Nein, wo sind sie schon? Sie sind schon in der Stratosphäre oben, wo die Entscheidungen fallen werden. Wo es ganz kurz geht. Berührt das die Erde auch nicht? Das ist eine gnädige Sache. Gnädige Sache. Der Kampf wird da oben entschieden. Die Engelfürsten haben schon entschieden. Schon klar, dass USA zur Weltherrschaft kommt. So klar, wie damals Alexander zu seiner Weltherrschaft gekommen ist. Und jetzt USA. Ah, Weißes Haus haben wir gesehen. Was für eine Farbe haben dann die 50 Sterne der 50 amerikanischen Staaten? Was für eine Farbe? Warum frage ich, das weiß jedes Kind, weiß. Wie viele Zacken haben diese weißen Sterne? 5. Was für eine Farbe hat der Kommunismus im Osten? Rot. Hat auch einen Stern. Ja, wie viele Zacken hat er? Auch 5. Also zum Verwechseln, nur Unterschied. Osten ist rot, Westen ist weiß. Weißes Pferd, rotes Pferd. Vor so und so vielen Jahren hatten die USA 48 Staaten. Dachte, schöne Zahl, 4 mal 12. Ist auch etwas, nicht? Dann kam Alaska dazu, wurde zum 49. Staat erhoben. 49, noch schöner, 7 mal 7. Dann dachte ich, was? Das wäre ja zu schön, wenn es noch einer dazu käme. Dann hätten die USA ein ganzes Halbjahr von weißen Sternen. Staaten und weißen Sternen. Kaum gedacht, wird der 50. Staat geschaffen, publiziert, der 50. weiße Stern eingesetzt. Nämlich das Ferienparadies der Plutokraten. Des Humanismus, die Inselgruppe Hawaii, 50. Staat, mitten im stillen Ozean, im Pazifik, im Friedens, auf dem Meer des Friedens. Liebe Geschwister, sind das alles Zufälle oder wie viele Sperlinge fallen vom Dach, haben wir immer wieder gehört, und wie viele Haare von meinem Haupte. So, jetzt sehen wir die Sache näher an, was da noch sichtbar ist. Kurz bevor, wo man schon wusste, Präsident Reagan wird Präsident, also er war schon gewählt, aber noch nicht eingesetzt, besuchte ihn der Präsident von Mexiko, machte ihm einen Staatsbesuch. So, jetzt kommt das Nächste. Das weiß ich nicht, wahrscheinlich ist es das Richtige. Ronald Reagan und der widerspenstige Mexikaner. Der künftige US-Präsident hatte das Pferd bei seinem jüngsten Mexiko-Besuch von Präsident Portillo erhalten. Fast könnte man das Foto symbolisch nennen. Weißes Pferd. So. Sitzt noch keiner drauf. Nächstes Bild. Dann kamen die Reitkünstler aus Wien nach Washington, haben ihre Künste vorgeführt und zum Abschied, da, die Wiener Lipizzaner Dressur in höchster Vollendung. Präsident Reagan dankte den Reitern und erhielt als Gastgeschenk einen Hengst, einen weißen Hengst. Weiter. Jetzt wird es ganz schön. Das große Siegel der Vereinigten Staaten, USA. Gleichzeitig das Staatswappen der USA. Dieser Adler ist kein gewöhnlicher Adler, sondern ein Seeadler. Einziges Adler aus der Adlerfamilie, die einzige Familie, die einen weißen Kopf und eine weiße Brust hat. Als Präsident Reagan einen Besuch machte in Deutschland, da war noch Bundeskanzler Schmidt da. Was war die Gastgabe von Bundeskanzler Schmidt an Präsident Reagan? Nicht nur ein Seeadler mit weißem Kopf, sondern ein Seeadlerpaar. So.
Da gab er ihm noch den Wärter mit.
Ach so, ja. Den Wärter mit, um dieses Geschenk betreuen zu können, richtig bedienen zu können. Danke für die Ergänzung. Was haben wir hier? Zählen 13 weiße Sterne. Guckt mal, was zeige ich jetzt? Ein Davidstern. Ob die Gründungsväter christliche Leute, gläubige Männer, wussten, was sie da taten. Es waren einfach 13 schon geografische kleine Staatsgrüppchen. Die haben sich zu einem Freundschaftsbund zusammengeschlossen. In dem Jahr 1700, weiß ich nicht mehr auswendig, sagen wir mal 1770 herum, einen Freundschaftsbund geschlossen, 13 Staaten. Was geschah in diesem Jahr, in dem damaligen Jahr? Da entdeckte der Astronom Herschel am Himmel den Planeten Uranus. Uranus. Was heißt Uranus? Himmel. Den Planeten Uranus. 8 Jahre später konstituierten diese 13 Gruppen die USA. Was geschah in dem Jahre? Da entdeckte ein Chemiker das Element Uran. Atom Nummer so und so Uran. Ist Uranus, Uran irgendwie mit USA, also himmlisch, nicht Uran, himmlisch, verquickt? Liebe Geschwister, genügt noch nicht, ich hätte da viel zu sagen. Zur Beweisführung nur noch eins. Welcher Schreckensblitz, Donner und Blitz hat den Zweiten Weltkrieg in einer Sekunde beendet? als in Japan, Hiroshima, die erste Atombombe fiel, nämlich durch die USA eine Uranbombe. Was sagt er jetzt? Stimmt's oder stimmt's nicht? Und der Engelfürst von USA, ja, bitte, da ist der, der die 50 Sterne beherrscht, ne? Weiße Sterne. Der kämpft im Namen der Gerechtigkeit und der, des Friedens und der, des Wohlbefindens und all der schönen Dinge, die weiß sind. Ziegenbock von Westen. Aha, hier weiter. Ich habe gefragt, dem auf dem weißen Pferd wurde ein Bogen gegeben. Was nützt ihm der Bogen, wenn er keine Pfeile hat? Hat der Pfeile? Welche Farbe? Weiß. Wie viele Pfeile hat er? 13. Was hat er in der anderen Hand? Ein Olivenzweig. Mit wie vielen Blättern? 13. Mit wie vielen Oliven? 13. So. Pfeile, denn der Bogen fehlt ihm hier. Den bekommt er. Und dort fehlen ihm die Pfeile, die hat er schon. Und Pfeile bedeuten Krieg. Und zwar Kriegführung, ohne die Erde zu berühren. Stimmt das mit Pfeilen? Ist ja blöd, Bruder Mohl, nicht? Selbstverständlich. Aber was ist die Meinung mit dieser Kriegführung, mit den weißen Pfeilen? Was ist die Meinung? Was bedeutet denn Oliven? Öl, Friede, Ruhe, Glückseligkeit. Weißer Kopf, e pluribus unum, in der Vielheit Einheit. Das kommt jetzt dann über die ganze Erde. Und dieses Friedensreich, das die Amerikaner aufrichten werden, gut gemeint, wunderbar, alles jubelt. Ne? Versteht der jetzt schon lebende Antichrist wunderbar zu bestätigen, indem er sagt, ich konstruiere jetzt. Der Jesus vor 2000 Jahren, der hat es wirklich gut gemeint, aber hat nichts fertig gebracht. Ich bin der Christus. Bitte, das Ersehnte aller Nationen ist gekommen. Israel ist in Frieden und Ruhe da. Und sie haben ihre Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet. Und wie all die schönen Prophezeiungen heißen. Ist das schon ein Anfang von kräftigen Irrtümern? Welche Gott einer gottlosen Menschheit serviert? Nur der Anfang. Kehren wir zurück zu dem himmlischen Gebilde da. Von den 13 sind dann die 48 geworden und dann die 49 und jetzt die 50 haben wir gesehen. Und jetzt noch einmal. 13 weiße Sterne waren es. 12 von ihnen bilden den Davidstern. Ja, was ist denn der 13. in der Mitte? Gab es 12 Stämme Israels? Jawohl. Und wer war in der Mitte? Selbstverständlich der Jakob, der Vater. Hatte Jesus 12 Jünger? Wer war immer der 13., der einzig, der den Mittelpunkt bildete? Jesus. Ich kann nichts dafür. Es ist so. Da wäre noch viel, viel Wunderbares an Einzelheiten zu sagen. Wir sind hier am Ende unserer Betrachtungen angekommen. Und wenn wir jetzt so irdische oder so solche Dinge angeschaut haben, dann darf ich daran erinnern, wenn jemand denkt, ja Bruder Mohl, das Zeichen da und nein. So. Die Lagerordnung Israels in der Wüste, 12 Stämme. Ringsum genau festgelegt, in der Mitte die Stiftshütte, Zentrum die Stiftshütte. Dann lesen wir, und jeder Stamm, Juda im Osten, Ruben im Süden, Josef im Westen, Dan im Norden, hatten sich zu lagern, genau, Sonnenaufgang, Sonnenhöchststand, Sonnenuntergang, Sonnentiefstand, und je zwei andere Stämme neben diesen vier Führerstämmen. Dann erhielten die vier Führerstämme eine besondere Standarte, eine Flagge, ein Zeichen. Warum? Na ja, wenn das Volk sich da bewegte, frei in dem Lager herum, und dann war Posaunensturz, da musste sofort jeder sehen, Kinder und Frauen und kriegsfähige Männer mussten sofort sich orientieren können. Ich bin gehört zu der Gruppe bei Juda, also Osten, da ist meine Standarte. Und alle 12 hatten noch ein Panier ihrer Vaterhäuser. Zeichen, Paniere ihrer Vaterhäuser, 12. So, ringsum, so war Israel ständig, alt und jung, Mann und Frau, Krieg und privat, waren alle jeden Augenblick, wenn die Posaune erklang, orientiert, wo habe ich mich zu stellen. Wunderbar. Also bitte, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kriege rüsten? Paulus. Und jetzt denken wir an eine Posaune, und zwar, die heißt die Posaune Gottes. Wird die einen deutlichen Ton geben? Ja. Jawohl, für die Kriegsschar Jesu Christi leidet Trübsal als ein echter Kriegsmann Jesu Christi, der berufen ist, Krieg zu führen, indem er alle Tränen von den Augen abwischt. Erste Posaune, Posaune Gottes, was passiert? Alle die Leiber der entschlafenen Heiligen kommen herauf, werden verwandelt. Und dann kommt die letzte Posaune für uns. Aber ja, nicht etwa die siebte Posaune. Denn die sieben Posaunen sind alle Gerichtsposaunen und werden von Engeln geblasen. Alle sieben. Und aus der siebten Posaune kommen die sieben Zornschalen heraus. So, ist die siebte Posaune, die wird wohl in der Mitte der letzten Woche geblasen, ist das unsere Posaune, das ist die letzte der sieben. Bei der letzten, unserer letzten Posaune, das ist nur die zweite, bei uns sind nur zwei. In Israel waren zwei Posaunen, eine Warnung, zweiter Aufbruch, zweite Posaune Abmarsch. So, was passiert da? Da werden wir mit denen bereits lebendig gemachten, zusammengefügt und mit ihnen zusammen entrückt dem Herrn entgegen in die Luft. Bei der letzten Posaune bei uns, und diese letzte Posaune ist nur die zweite bei uns, liebe Geschwister, ob das richtig ist oder nicht, mit dem darf ich jetzt schließen. Adam, der erste Mensch, Adam, unser aller Vater, wird genannt Adam. Nein, der erste Mensch, Adam. Wie wird Jesus Christus genannt? Er ist sowohl der letzte Mensch als auch der zweite Adam. Kann also der zweite schon der letzte sein? Ja, wenn das beim Herrn Jesus der Fall ist, ja. Wie viel mehr in anderen Fällen? Und besonders wo ist es ein Glück, dass der zweite schon der letzte ist? Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Ist das der erste Tod oder der zweite Tod, der letzte Feind? Hä? Ist der erste Tod der letzte Feind? Oder der zweite Tod? Liebe Geschwister, da ist auch der zweite schon wieder der letzte und der letzte ist der zweite. Der Feuersee, der wird auch weggetan werden. Halleluja! Ich habe gesprochen, Amen. Ich habe gesprochen, Amen. Daniel, da steht Daniel auf, wie geschrieben steht. In jenen Tagen wird Daniel aufstehen. Ja, bitte. So.
Was die erste Posaune ist, wenn die letzte die ist, zum Entrücken,
dass
die Leute
sich werden lassen. Dankeschön. So. Weil es jetzt spät ist, dankst du noch mit uns.
Wir dürfen dir danken, lieber Vater, in Jesu Namen, dass wir dir in diesen 14 Tagen begegnen durften, von dir hören, von dir nehmen, Gnade um Gnade, Wort um Wort. Und so führst du uns auch noch durch diesen letzten Tag in Gnade und wir dürfen uns freuen auf das Brotbrechen, auf das Abendmahl, wo wir uns ganz mit dir vereinen dürfen, im Geist, in Wahrheit und in unseren Seelen. Und hoffen dürfen auf den Tag, da wir dir entgegengebracht, entgegengerückt werden und um mit dir zu stehen vor unserem Vater im Himmel. Lieber Herr Jesus, Darauf freuen wir uns, danach sehnen wir uns. Das ist unser Ziel. Und wir dürfen heute schon dazu unsere Häupter erheben, wie es unser Herr Jesus gesagt hat. In Liebe aufschauen zu dir, in freudiger Erwartung und Danksagung. Amen.
Amen.
Weiteres Band leer.